Hier ist die Stimme des Sports, der Podcast der Sportregion Stuttgart.
Herzlich willkommen zum neuen Podcast, die Stimme des Sports, der Sportregion Stuttgart. Mit mir Debbie als Host. Ich habe heute wieder einen ganz tollen Gast für euch, nämlich Benny Wahl. Schön, dass du da bist, Benny. Ich möchte dir jetzt noch gar nicht vorgreifen. Ich würde dich einfach mal bitten, dass du dich vorstellst.
Also hi, schön, dass ich hier sein darf. Genau, mein Name ist Benny Wahl, lass mich auch gern Benny nennen. Bin Badmintonspieler aus Schondorf, habe in Kaisersbach damals angefangen, bin recht früh zur SG Schondorf gewechselt und hat dann da alles seinen Lauf genommen von der Jugendnationalmannschaft über die Regionalliga zur zweiten Bundesliga, jetzt erste Bundesliga in der kommenden Saison. Und irgendwie über das Hobby zum Hauptjob bin ich dann 2017 auch Geschäftsführer der SG Schondorf geworden. Seit diesem Jahr dann sogar geschäftsführender Vorstand, so dass ich quasi irgendwo im Breitensport unterwegs bin, aber doch auch im Spitzensport mit Badminton. Und deshalb der Micha Bofinger auf die Idee kam, der Benny kann doch irgendwie alle Seiten so ein bisschen zusammenführen. Und
kommt verknüpfen. Auch aus Schondorf eben, wie unser Vorsitzender der Sportregion,
gell? Ganz genau, ja. Ja. Also gut, ich bin in Welzheim aufgewachsen, lebe aber mittlerweile seit 7 Jahren in Schondorf und bin eben bei der SG Schondorf schon über 25 Jahre. Das heißt, ich habe einen sehr, sehr engen Bezug zur Stadt Schondorf auch und auch zum Hartlopfer.
Ja. Schön, Schondorf ist auch echt schön. Ich finde es da hinten super cool. Also wenn da die Weinberge anfangen und so, das finde ich super schön.
Ja, also, wir lieben Schondorf auch tatsächlich.
Ich würde dann gerade mal kurz einklinken, nämlich Kaisersbach. Du hast angefangen, Badminton zu spielen in Kaisersbach. Wo liegt denn das? Das sagt mir jetzt persönlich gar nichts.
Also Kaisersbach ist bei Welzheim, so in der Richtung, so Schwabenpark vielleicht ein Begriff. Da ist ein Freizeitpark in der Nähe, ja, und Kaisersbach liegt quasi im Welzheimer Wald. Wie viele Einwohner hat Kaisersbach? 4.000 würde ich sagen, bin mir jetzt aber nicht ganz sicher. Also ist schon ein kleines Örtchen. Ja, und ich habe damals angefangen, Badminton zu spielen, weil mein Papa in Kaisersbach gespielt hat. Ja. Und bin dann als kleiner Bub sozusagen immer mit in die Halle, durfte ein bisschen mitspielen oder bin in der Garage rumgeturnt und so kam irgendwie das eine dann zum anderen.
Schön, das ist eine schöne Geschichte. Ihr habt aber nicht in Kaisersbach gewohnt, ihr habt in Welzheim gewohnt.
Ganz genau.
Das war in Welzheim. Welzheim hat keinen Sportverein.
Doch, sogar einen größeren Sportverein wie Kaisersbach, hatte aber damals keine Badmintonabteilung, mittlerweile aber schon.
Ja, ja, okay.
Mittlerweile aber schon. Mittlerweile sind die zwei Vereine, was Badminton angeht, tauschen sich da auch ganz gut aus, ja, so wie man das in der heutigen Zeit auch
so
macht.
Ein bisschen mit Kooperationen. Als Spielgemeinschaft.
Ja, genau, sind da im engen Kontakt und spielen teilweise die Leute auch in Kaisersbach wie auch in Welzheim. Genau. Aber damals war in Welzheim eben noch kein Badminton im Angebot.
Sehr schön. Dann bist du aber relativ schnell dann, anderthalb, zwei Jahre später, von Kaisersbach nach Schondorf gewechselt.
Genau.
Und hast da dann deine Karriere, in Anführungsstrichen, mit 16 Jahren so richtig angefangen in der zweiten Bundesliga. Erzähl doch mal, wie war das damals?
In der zweiten Bundesliga jetzt?
Ja.
Also genau, also ich bin dann nach Schondorf, bin relativ schnell dann gut geworden, bin dann auch relativ schnell nach zwei Jahren oder sowas war in der Jugendnationalmannschaft dann auch dabei, durfte dann die erste Turniere spielen mit der Nationalmannschaft in Dänemark und Holland und was weiß ich wo überall. Und da war klar, dass ich eben großes Talent bin und dann war auch klar, dass man mich relativ früh versucht, in diese erste Bundesligamannschaft bei uns zu integrieren und durfte dann damals mit 16 als einzigst deutscher Herr tatsächlich starten in dieser Mannschaft, was natürlich eine Wahnsinnserfahrung war, weil meine Partner damals waren zwei aus Wales, Nationalspieler aus Wales und ein weißrussischer Nationalspieler. Der war, glaube ich, 30 Mal russischer Meister oder sowas. Und mit diesem Russen durfte ich dann tatsächlich auch doppelt spielen.
Cool.
Und das war natürlich für einen 16-jährigen Kerl schon ein Wahnsinnserlebnis dann einfach. Ja, da durch Süddeutschland, die Bundesliga ist südgeteilt, also Nord-Süd geteilt, damals auch schon, durch Süddeutschland zu touren und da reinzuschnuppern und dann erste Erfolge zu haben, war schon eine spannende Zeit.
Konntest du also wirklich von den absoluten Profis dann auch lernen?
Ja, absolut. Also dieser Russe, die Zeit, denke ich, der konnte zwar ganz wenig Deutsch und auch schlecht Englisch.
Wie habt ihr euch dann verständigt? Mit Händen und Füßen?
Mit Händen und Füßen. Er konnte ein paar englische Wörter wie fire, das hieß dann, ich sollte smashen oder sowas. Ja. Und es war ein Defensivspezialist einfach, der konnte sehr gut abwehren,
ja,
sodass ich mich halt versucht habe, seine Spielweise anzupassen, mhm, das am Anfang noch nicht so gepasst hat, aber dann nach mehreren Spielen haben wir eigentlich kein Spiel mehr verloren.
Wow.
Ja, und dann war natürlich das schon toll und das war ein ganz anderer Spielstil eigentlich, wie ich, mhm, damals gepflegt hätte. Ja, aber gemeinsam zum Erfolg war dann schon spannend, wie man sich dann auf seinen Partner einschwören kann.
Schön. Ja. Jetzt ist ja Badminton nicht so in Anführungsstrichen eine Volkssportart. Also viele Leute, auch viele Zuhörer von uns, kennen sich vielleicht mit Badminton nicht ganz so gut aus. Kannst du ein bisschen erklären, wie sich so eine Badminton-Mannschaft zusammensetzt? Was ist Mixed, was ist Doppel, was ist normal in Anführungsstrichen?
Ja.
Und wie funktioniert dann das Spielen in der Bundesliga?
Ja, also beim Badminton gibt es ja tatsächlich die Besonderheit, dass Frauen zusammen mit Männern in der Liga,
ja,
spielt. Ich würde auch sagen, das ist, glaube ich, die einzige Sportart, wo das wirklich so gang und gäbe ist.
Gleichberechtigung.
Ja. Genau, also das, wobei ganz gleich, theoretisch ist es gar nicht ganz gleichberechtigt, weil wir 4 Frauen und 2 Männer haben,
wow,
in der Mannschaft. Ja. Aber trotzdem spielen wir zusammen in der Mannschaft. Jawohl, ja, genau. Und in der ersten bzw. zweiten Bundesliga ist es so, dass es 7 Spiele gibt.
Mhm.
Das sind dann 2 Herren-Einzel, 2 Herren-Doppel,
mhm,
dann ein Mixed, also Mann mit Frau zusammen,
ja,
ein Damen-Doppel und ein Damen-Einzel. Ja.
Also es gibt wirklich an jedem Bundesligaspieltag
7 Spiele. Immer 7 Spiele.
Und daraus wird dann quasi der Mittel, also je,
genau,
nachdem wie viele Spiele man,
genau,
dann eben gewinnt oder verliert.
Und diese 7 Spiele gibt es allerdings nur in der ersten und zweiten Bundesliga.
Ja.
Ab Regionalliga gibt es 8.
Mhm.
Da gibt es noch ein 3. Herren-Einzel dazu.
Mhm.
Man hat es aber damals, es gab auch mal eine Zeit lang 6 Spiele in der ersten Bundesliga, mhm, weil so ein Badminton-Spiel kann ganz schön lang dauern. Ja, also,
was heißt lang?
Ja, also wir haben mittlerweile Regeländerungen in der Bundesliga eingeführt. Vor 3 Jahren, das heißt, wir spielen 11er-Sätze.
Mhm.
International spielt man allerdings 21er-Sätze.
Aha.
Durch die 11er-Sätze wird aber das Spiel natürlich schneller und etwas kürzer und dafür,
ja,
aber mehr spannender. Also,
mhm,
weil man relativ schnell am, mhm, Satzende ist und natürlich da der spannende Moment ist.
Und Matchball, nehme ich an, gibt es dann auch ähnlich wie im Tennis, oder?
Nochmal bitte?
Matchball? Ja. Für das Spiel?
Ja, ja,
also, dass man das Spiel dann auch gewinnt.
Ganz genau, ja, 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 mhm, ganz genau, das ist ähnlich. Ja, und aber ein ganzes Badminton-Spiel, also ein Mannschafts-Badminton-Spiel kann schon bis zu 2,5-3 Stunden dauern und ein einzelnes Spiel ist schon auch, kann auch schon so 60 bis 90 Minuten mal benötigen. Kann
das
aber auch nur 20 Minuten brauchen. Ja, also das ist wirklich relativ variabel. Ja.
Das ist ja krass.
Ja, also zwischen 20 Minuten und 90 Minuten gibt's alles.
Wie,
ja,
lange dauert dann in der Regel so ein Spieltag? Da kann dann quasi von 3 Stunden bis 9 Stunden gehen.
Ja, ne, zwischen 2 und 3 Stunden,
okay,
spielen wir einen Spieltag ungefähr.
Ja. Und man spielt dann, ja, nur gegen eine Mannschaft oder hat man dann so Sammeltag, also Bundesliga-Spieltag? Nee,
also ganz normal, theoretisch wie im Tennis oder so auch. Wir spielen ein Spiel gegen eine Mannschaft.
Ja.
Bei uns gibt es noch die Besonderheit, dass wir oft samstags zum Beispiel zu Hause spielen und sonntags dann auswärts gegen die nächste Mannschaft.
Ah, also gleich.
Sodass wir Doppelspielwochenenden, mhm, haben. Nicht, mhm, immer, aber, mhm, ein paar Mal.
Ja.
Sodass wir quasi an einem Wochenende oft 2 Spieltage absolvieren.
Ja.
Aber immer 1 gegen 1.
Ja,
auch
das kennt man zum Beispiel aus dem American Football oder so. Da haben,
ja,
wir das auch sehr häufig.
Ja.
Baseball und sowas.
Ja.
Wow, das ist ja mal super interessant. Ich freue mich mal, jemanden da zu haben, von dem ich auch noch was lernen kann. Das finde ich schön. Weil ich persönlich kenne Badminton natürlich nur als Federball.
Mhm.
Hört das ein Badminton-Spieler gern?
Es geht, aber wir werden natürlich regelmäßig damit konfrontiert. Ja? Wir sagen immer, ein guter Badminton-Spieler darf auch Federball sagen,
ja,
aber die Laien sollten es vermeiden, so ungefähr. Also Spaß beiseite. Na, bei Federball spielt man sich einfach den Ball zu und,
ja,
beim Badminton eben nicht. Ja, man guckt, was man immer einen Punkt macht. Und klar, in der Öffentlichkeit, das war gesagt, Randsportart, bei uns ist es wirklich so, derjenige, der zum ersten Mal zum Badminton kommt,
ja,
der kommt auch wieder.
Ja.
Aber das erste Mal kommen müssen die Leute erstmal, weil es ist schon breit unterschätzt. Also viele stellen sich das sehr leicht vor und auch gar nicht anstrengend, weil man,
mhm,
sich beim Federball eben den Ball zuspielt.
Mhm.
Aber viele, die dann eben da sind, merken dann, okay, das ist echt sehr anstrengend. Und da gibt es dann durchaus, sie sind sehr überrascht, wenn sie dann am nächsten Tag mit Muskelkater dann...
Ja gut, also da wäre ich nicht überrascht, so wie,
ja,
wie ich das manchmal sehe, wie ihr so auf die Federbälle drauf bolzt, das hat schon einiges an Power dann. Ne?
Ja, wobei,
wie schnell kann so ein Schlag werden?
Boah, also der Weltrekord liegt tatsächlich bei 420 km/h oder sowas,
nee,
also schnellste Rückschlagsportart,
wow,
der Welt ist es definitiv.
Krass,
ja.
Ja.
Mhm. Aber das Erstaunliche ist eigentlich, dass der Muskelkater zum Beispiel nicht in den Armen meistens kommt, sondern eben tatsächlich
In den Beinen, ähnlich wie beim Squash vom Arsch abstoßen.
Squash, genau,
ja,
überfängt so ein bisschen.
Ja, genau. Selbe ja. Muskelgruppe, die ja, angesprochen
genau.
wird. Ja.
Viele Ausfallschritte, ja. viele Sprünge. Ja. Ja. Das ist sehr belastend für die Beine einfach auch. Ja. Genau.
Du hast jetzt aber noch keine Knieprobleme oder so.
Also ich trainiere jetzt gerade wieder deutlich mehr zur Vorbereitung auf die erste Bundesliga. Mir tut gerade das linke Knie ein bisschen weh. Aber die Hoffnung, dass das jetzt die nächsten paar Wochen wieder weggeht.
Oh Gott, Entschuldigung.
Aber grundsätzlich bin ich ganz gut. Bin ich jetzt ohne schwere Verletzung zum Glück durch die Karriere gekommen, also körperliche Verletzung.
Ja. Hast du es gerade schon angesprochen, erste Bundesliga. Das hat sich so ein bisschen, ich würde mal sagen, in Anführungsstrichen angedeutet. Ihr habt damals, als du 16 warst, eben mit der SG Schondorf in der zweiten Bundesliga gespielt, habt dann freiwillig zurückgezogen, weil ihr ein regionales Team gründen wolltet und dann dementsprechend euch damit auch hocharbeiten. Das habt ihr jetzt geschafft. Du spielst auch immer noch aktiv für die SG Schondorf, bist aber zusätzlich noch Trainer, Teammanager?
Ja, Social Media, alles Mögliche.
Alles.
Also
irgendwie mache ich alles.
Irgendwie kümmere ich mich natürlich mit um alles jetzt, was dieses Team dann angeht. Da gehört auch die Website, Social Media dazu, Trainings planen, organisieren und eben auch vor allem dieses Teammanagement mit Sponsoring und etc. pp., was dazu dazugehört. Ja. Quasi alles in Ehrenamt. Bei mir kommt natürlich jetzt diese Doppelfunktion mit dem Geschäftsführer noch dazu irgendwie. Allerdings ist trotzdem Badminton bisschen losgelöst zu betrachten von diesem Hauptjob, auch wenn es der gleiche Verein ist, ist es trotzdem mein Ehrenamt eigentlich, ambitioniertes Ehrenamt, und aber macht natürlich auch Spaß jetzt mit diesem Aufstieg in die erste Liga. Wird es jetzt schon ein spannendes Jahr werden, und wir freuen uns da jetzt wirklich sehr drauf, mit diesem regionalen Team eben.
Super spannend, das ist auch immer noch das regionale Team, das sind... Stell mal eure Teammitglieder so ein bisschen vor, vielleicht, wer kommt von wo, wie trefft ihr euch zum Training, vor allem jetzt natürlich auch vor dem Corona-Hintergrund, in Anführungsstrichen, und dann könnt ihr vielleicht auch gleich mal noch einhaken und mir sagen, wann die Saison denn tatsächlich beginnt oder ob ihr da auch schon aufgrund von Corona eventuelle Verschiebungen habt.
Also wie überall ist Badminton-Spielbetrieb auch abgesagt, erstmal bis auf Weiteres. Zum Glück wurde der Saisonstart schon auf Mitte Oktober verlegt. Der wurde quasi schon mal anderthalb Monate mindestens mal nach hinten verlegt, was mit Sicherheit sinnvoll ist, jeder Monat hilft. Ja. Klar, trotzdem ist natürlich unklar, wie es sein wird. Ne? Das ist ja alles von, brauche ich dir nicht erzählen, abhängig von Veranstaltungen und Co. Ja. Wie viel dürfen wir rein in so eine Halle?
Generell schon, allein der Sport in der Halle. Darfst du den alleine ausüben? Kannst du den zu zweit ausüben? Ich habe jetzt gestern mit einem Kunstradfahrer zum Beispiel telefoniert, der hat gesagt, dadurch, dass er keine olympische Sportart ist, darf er eigentlich nicht trainieren.
Ja.
Nur, also der wohnt in Bayern, das ist nochmal was anderes, aber wenn er jetzt eine olympische Sportart wäre, dann dürfte er trainieren.
Ja.
Er darf es jetzt aber, weil er ein Show-Unternehmen hat ein Unternehmen gegründet fürs Showfahren.
Ja.
Und weil er deshalb jetzt Berufssportler ist, darf er trainieren unter extremen Auflagen, aber auch nur alleine in der Halle.
Ja.
Nicht zu zweit oder zu siebt oder zu acht oder... Das ist schon eine große Herausforderung momentan.
Ja, das Training selber ist natürlich jetzt gerade eine sehr große Verantwortung. Also im Vorgespräch habe ich schon gesagt, Badminton ist auch wirklich viel Eigenverantwortung, weil wir ja eben nicht so ein Mannschaftssport sind, wie das im Fußball oder Handball oder sowas ist, sondern du schon auch individuell viel machen musst. Auch wenn du Doppelmix spielen, musst du aber schon trotzdem sehr an dir selber arbeiten, dass dein Körper passt.
So wie bei jedem anderen Sport auch. Also man macht viel Fitness, Ausdauer, Krafttraining, Mentaltraining.
Genau.
Aber es kommt halt doch dann trotzdem auch so ein bisschen auf die Teamleistung doch im Endeffekt an.
Ja, nachher gehört es natürlich, das Ganze zusammenzufügen, in dem Rangliste. Du hast gerade gesagt, wer spielt bei uns vielleicht?
Ja.
Also da jetzt alle aufzuzählen, würde wohl eher den Rahmen sprengen, da wir nämlich letztes Jahr über 15 Spieler im Einsatz hatten. Grundsätzlich ist aber das Tolle, dass wir einfach ein sehr regionales Team sind und die Spieler aus der Gegend kommen, aus Baden-Württemberg, alle hier in der Nähe des Badminton gelernt haben und wir im letzten Jahr auch das Kunststück geschafft haben, die zweite Mannschaft aufsteigen zu lassen in die Regionalliga, was ganz toll ist. Für mich persönlich ist es einfach auch noch super, dass meine Frau Nadine mit im selben Team spielen kann. Wie wir ja wissen, geht es eigentlich in keiner anderen Sportart, dass es so gemixte Teams gibt. Und meine Frau unterstützt mich auch ehrenamtlich in meiner Funktion als Teammanager sehr. Das hat natürlich dann auch ein bisschen Vorteile für das Ganze. Da wir im Haus des Sports sitzen, würde ich vielleicht noch den David Kramer erwähnen, welcher mittlerweile auch in Fellbach wohnt und auch Geschäftsstellenleiter der SG Stern Stuttgart ist. Also alle Spieler sind aus Baden-Württemberg in diesem Aufstiegsteam. Wir sind jetzt aber gerade dran, zwei Spieler zu verpflichten für die erste Liga.
Ich wollte gerade fragen, wie sind da so eure Chancen als Regionalteam? In der ersten Bundesliga sind natürlich auch viele, viele Hochkaräter und eben auch Spieler aus anderen Nationen. Du hast mir vorhin gesagt, die absoluten Badminton-Cracks kommen aus Dänemark, Frankreich und aus England und dann auch aus Deutschland.
Ja.
Wie stellt ihr euch da auf? Ich weiß, es war euch wichtig, ein regionales Team zu gründen. Mit dem seid ihr jetzt auch in die erste Bundesliga aufgestiegen. Aber wie sieht es dann nachher aus, wenn ihr wirklich auch in der Praxis spielen müsst?
Also klar ist eigentlich, dass wenn wir mit diesem Team so spielen, ohne das, dann ist uns allen bewusst, dass wir wahrscheinlich wieder absteigen würden. Ja. So muss man das ganz klar nennen. Der Leistungssprung von zweiten zur ersten Liga ist schon nochmal immens, der ist auch groß. Deswegen scheuen auch viele dieses Abenteuer erste Bundesliga. Ja. Also es gibt auch Vereine, die sich bewusst dagegen entscheiden.
Ja. Deswegen seid ihr auch aufgestiegen. Ist auch ein, ihr wart Tabellenzweiter.
Ja, wobei der erste ist die Bundesliga-Reserve des deutschen Serienmeisters von Bismischheim. Also der hat eine Mannschaft in der ersten und der zweiten Bundesliga, die kann
die
nicht aufsteigen.
Nicht zwar,
die können nicht aufsteigen, genau.
Okay, das ist die
oder dürfen nicht aufsteigen. Ja. Genau, aber es gibt trotzdem auch andere Vereine, die sich zum Beispiel aus der zweiten Bundesliga Nord, wir sind ja zweigeteilt, wo sich bewusst dagegen entscheiden vor diesem Sprung, auch vor der Problematik, dass man sich dann verstärken sollte oder und müsste.
Dementsprechend auch
oder
Kosten Fallobst, auch einzukommen.
Ja, genau, Sponsoringgelder etc. Mehr generieren muss oder dann eben auch Fallobst wäre, das natürlich auch zur negativen Stimmung im Team führen kann.
Ja.
Wir haben das aber tatsächlich, weil das sich jetzt herauskristallisiert hat, im Januar schon waren wir Zweiter, genau, und da war klar, Playoffs hatten wir letztes Jahr schon gespielt, da war aber klar, wir gewinnen die nicht, weil wir viel schwächer sind. Dieses Jahr hat sich aber abgezeichnet, dass wir, wenn wir Playoffs spielen, die schon auch gewinnen könnten oder die Chancen ganz gut waren, dann haben wir uns recht früh damit beschäftigt, in dem Projektteam wollen wir das eigentlich. Wohl wissen, dass sich dann viel ändern wird, Aufwand auch neuer sein wird und nochmal erhöht werden muss.
Ja.
Und haben uns dann aber noch so nach 3-4 Wochen dann schon entschieden dazu sagen, hey, wenn wir das schaffen mit diesem regionalen Team, ist das so ein tolles Abenteuer.
Ja.
Und wenn wir uns dann noch etwas verstärken, und da sind wir jetzt aktuell auch dran, so wie es aussieht, kriegen wir einen Spieler aus Österreich, ich glaube, das kann man sagen, die österreichische Nummer 1 und eine englische Nationalspielerin dazu. Und dann arbeiten wir noch an einer dicken Überraschung, aber das bleibt mal noch geheim. Ja, wenn das dann alles so kommt, dann kann jeder trotzdem auch noch spielen, also bei unseren regionalen Leuten. Ja, so dass wir da versuchen, einen guten Mix jetzt hinzukriegen zwischen Unterstützung aus Europa, sage ich einfach mal, plus regionalen Mix, dass wir dann hoffentlich konkurrenzfähig sind da oben.
Sprich, ihr habt es im Team schon gemeinsam entschieden. Also da gibt es kein der Chef overruled mal das komplette Team, sondern du versuchst schon so dein Team zusammenzuhalten, gemeinsam in die Kommunikation zu gehen und eben so auch dieses Teamwork zu, ich sag's mal, wie drücke ich das jetzt aus, zu verbessern?
Ja, also tatsächlich, was jetzt schon toll war, jetzt ist einfach dieses Projektteam, war natürlich viele aus dem Team, plus ein paar drumherum, die da sehr eifrig dabei sind, wo man dann jetzt schon gemerkt hat, na, mit diesem Abenteuer steigt ja auch die Motivation jedes Einzelnen vielleicht drumherum was zu machen, sei es bei Sponsoring, Social Media, bei Organisationen zu Auswärtsspielteilen etc. Also alles, was da dazugehört, haben jetzt alle gesagt, komm, dann haben wir auch Lust, da mehr zu machen. Das freut mich auch, weil natürlich da viel Arbeit auch ansteht. Aber natürlich, ja, wir stimmen das im Team ab, aber es gibt natürlich doch immer wieder Entscheidungen, wo dann der Teammanager oder Chef dann vielleicht auch mal sagen muss, ja gut, okay, so ist es jetzt halt. Ist es. Ich versuche es aber eigentlich zu vermeiden, aber es lässt sich natürlich nie gänzlich vermeiden, dass man
das ist die Bürde eines Chefs.
Man kann nicht jedem immer alles recht machen,
das ist richtig.
Einfach so.
Ja.
Genau.
Jetzt, wie muss man sich das vorstellen als Laie? Wir kennen alle die Fußball-Bundesliga, wir kennen auch die Handball-Bundesliga und so weiter. Die sind hauptberuflich in der ersten Bundesliga tätig.
Ja.
Wie stellt man sich das bei einem Profi-Badminton-Team dann dementsprechend vor, das jetzt in der ersten Liga angekommen ist? Wie viel Trainingsaufwand, wie viel Reiseaufwand, wie viel Kostenaufwand habt ihr? Wie lässt sich das mit dem Privatleben und aber auch mit dem Job? Also ich meine, für die ist es jetzt nicht so eine große Herausforderung, sag ich mal, aber die anderen hier als Geschäftsführer der SG Stern, der muss natürlich schon auch seine Zeit einteilen. Wie sieht es da aus mit dem Haupt- und Nebenberuf im Endeffekt?
Ja, das ist schwierig tatsächlich. Du musst es natürlich schon planen, organisieren und managen. Mhm. Ne? Wir sind natürlich jetzt ein besonderes Erstligateam, weil wir eben dieses regionale Team sind. Ganz oft sind die Erstligateams sehr ausgestattet mit deutschen Nationalspielern oder eben auch Nationalspielern aus Europa, viele, die tatsächlich oft studieren und aber nur Badminton machen, wie man das kennt halt eben, ja, also Profis sind, ja, die nebenher studieren, die aber dann auch nicht als Team meistens zusammen trainieren, sondern sich dann eben zu den Spieltagen zusammen treffen, ja. Ja. Wir sind vielleicht einer der wenigen Teams, wo der Großteil des Teams tatsächlich auch zusammen trainieren kann, ja.
Was natürlich wir sind auch aber ein natürlich großer
nicht
Vorteil
die Profis wiederum. Ist, ja, ja, natürlich, ja, für die Stimmung, ja, im Team, ja, und so hat das, ja, einen Vorteil. Wir sind aber natürlich nicht die Profis, wie die das jetzt sind. Heißt, wir müssen natürlich unseren Trainingsaufwand oder sollten denn jetzt hochfahren, wenn wir auch annähernd konkurrenzfähig sein wollen. Mhm. So versuchen wir halt dann jetzt, wenn dann natürlich dann alles wieder richtig erlaubt wird, dann halt von 3 Einheiten hochzugehen auf 4, 5 Einheiten plus Einheiten, ja, außerhalb der Halle, die jeder eigenständig absolvieren,
ja,
muss.
Ja, das könnt ihr jetzt, ja, momentan auch schon machen, trotz Corona-Sperre in der Halle, dass ihr tatsächlich viel mehr laufen geht oder mehr Ausdauer, also ja, Ausdauer, Krafttraining, genau, Mentaltraining und sowas.
Genau, ja.
Trefft ihr euch denn dann, ja, auch schon im Team zum Beispiel über Videocall?
Ja, machen wir auch. Also, ja, wir haben jetzt am Sonntag tatsächlich mal, also was ist denn heute? Heute ist Freitag. Also, ja, bei Corona-Zeiten ist ja das Tagesgefühl.
Da gibt's keinen richtigen Tag
mehr. Es ist einfach so.
Tage halt.
Man hat irgendwie so nicht mehr so das Zeitgefühl wie normal, nee, ja. Am Sonntag haben wir auch eine Online-Konferenz, wo wir jetzt auch nochmal über die Neuzugänge sprechen werden. Mhm. Was schon beeindruckend oder erstaunlich ist jetzt als Erstligist, fragen ganz viele Spieler bei dir an und wollen bei dir spielen.
Ach,
ja. Ja, ja, das ist schon spannend, vor allem aus dem europäischen Ausland. Mhm. In ganz Europa ist ja dieses Corona-Problem präsent und Richtig. Die Vereine haben vielleicht weniger Sponsorengelder, die Spieler suchen sich, ja, vielleicht doch Vereine, ja, wo sie denken, mehr verdienen zu können. So stecken die natürlich gerade alle auch ihre Möglichkeiten ab und wir könnten noch viel, viel, viel mehr verpflichten, mhm, ja, was wir aber ja eigentlich auch nicht unbedingt wollen, weil wir ja eben im regionalen, genau, Team spielen, ja, wollen. Ja, und das werden wir aber am Sonntag jetzt nochmal im Team durch diskutieren, wie machen wir es jetzt, weil ich natürlich niemand aussortieren möchte.
Ja, klar. Wenn ich da mal gerade so einhaken darf, das ist jetzt ein bisschen eine typisch unkonventionelle Frage für Schwaben, aber wie viel verdient man denn so als Badminton-Erstligist?
Als Badminton-Profi? Ja. Oder Badminton, also, da sind wir wieder ein schlechtes Beispiel tatsächlich.
Profi, ja, aber ihr seid ja mehr so nebenberufliche Profis.
Genau. Ich würde sagen, bei uns ist das in Form eines Taschengelds, plus, mhm, dass wir halt eben keine Kosten haben. Ne? Das heißt, Turniere und so weiter, das wird alles vom Verein, mhm, finanziert. Der eine oder andere von uns hat auch noch einen Badminton-Sponsor, also, mhm, ich zum Beispiel auch. Victor, bei mir wäre das die Firma Victor, der andere ist jetzt zum Beispiel bei der Firma Yonex, mhm, so dass da eben keine Kosten entstehen für so Equipment. Mhm. Reich werden tut man aber mit Sicherheit nicht, also man muss schon viel Leidenschaft und Herzblut mitbringen.
Ihr nicht, ja, oder kein Badminton-Spieler?
Ja, doch, also...
Es gibt doch sicherlich auch schon so annähernde Millionäre,
ja, das gibt,
oder?
Also jetzt, die deutschen Badminton-Millionäre gibt es jetzt vielleicht nicht, ja, ja, aber gerade die Dänen und sowas, da würde ich sagen, sind schon einige Badminton-Millionäre, mhm, dabei. Ich habe auch am Vorgespräch von einer Spanierin gesprochen, Carolina, ja, Marin. Die ist, man kann wahrscheinlich sagen, mittlerweile die erfolgreichste Badminton-Spielerin, die es wahrscheinlich jemals geben wird. Also ich denke mal, die wird noch ein paar Erfolge einholen.
Ja.
Ich gehe aber auch davon aus, dass sie mittlerweile schon Badminton-Millionärin, mhm, gibt. Und da gibt es aber auch in Indien oder China oder sonst irgendwas, das sind das Badminton ja Volkshelden.
Ja,
ja, wie, ja, hier die Fußballer sind, ja, der Lin Dan, das ist so eine Badminton-Legende. Der ist in China halt eben im Werbespot von Gillette oder sowas,
oh, wow,
dann präsent.
Ja.
Das heißt, der fährt natürlich sehr, sehr viel Geld ein.
Natürlich.
Oder auch diese Inderin, Shindu heißt die Dame, die hat auch ein jährliches Einkommen von, ich weiß gar nicht genau, 10 Millionen Euro oder sowas.
Wow.
Ja.
Wow.
Also da ist schon, die ist auch in der Forbes-Liste der bestbezahlten Sportlerinnen, mhm, tatsächlich unter den ersten, ich glaube 10 dabei sogar, ja, oder 20. Ach. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wie weit vorne, ja, aber sie ist da dabei.
Okay.
Ja. Ja.
Also man kann mit Badminton dann dementsprechend auch relativ viel Geld machen. Jetzt warst du ja auch so ein ziemlich talentierter oder sehr talentierter Badminton-Spieler. Warum hast du dich gegen die große Karriere in Anführungsstrichen entschieden?
Also tatsächlich damals war Badminton wie heute auch noch wahnsinnig wichtig für mich, klar. Aber damals habe ich noch nicht gesehen, dass man eben so viel Geld auch verdienen, ja, kann. Und dann war irgendwie im Familienrat klarkommen, man konzentriert sich jetzt eher mal auf das Studium, kann Badminton noch weiterher natürlich machen, ja, ja, so dass man dieses Badminton dann als ambitioniertes Hobby oder Leistungssport eben, ja, weitertreibt, ja, aber nicht den vollen Berufsweg einschlägt, ja. Und ich hätte damals schon den Olympiastützpunkt wechseln können, habe mich dann aber eben für die Karriere neben dem Feld entschieden, so muss man es eigentlich sagen, ja.
Was dir auch dementsprechend gut geglückt ist jetzt als Geschäftsführer und geschäftsführender Vorstand der SG Schondorf. Klingt ja schon mal echt spannend. Du hast nebenher Sportmanagement studiert hier in Stuttgart, also ja. Davor.
Also genau damals, parallel zu dieser Entscheidung, ja. Also nicht Badminton-Profi zu werden, ja. Sozusagen, sondern eben war klar, dass ich Sport studieren will, beziehungsweise Sportmanagement studieren, ja. Will. Ja, genau, und so kam das eine zum anderen. Es war auch lange Jahr hier dann beim WLSB im Haus des Sports, bei der Württembergischen Sportjugend, wo ich übrigens auch im Vorstand, ja. Bin, dann noch angestellt, bin dann zur Stadt Schondorf, auch über den OB-Klopfer, Vorsitzender der Sportregion, war dort für Sport und Vereine zuständig. Und bin dann tatsächlich vor 3 Jahren dann zum Geschäftsführer von der SG Schondorf mehr oder weniger angesprochen worden.
Spannend.
Ja. Ja.
Cool.
Ja.
Jetzt würde ich ganz gern noch so ein etwas dunkleres Thema in deinem Leben beleuchten. Du hast mit 20 Jahren, wurde festgestellt, dass du Krebs hast.
Ja.
Wie ist es dazu gekommen? Was ist passiert? Wie ich meine, in 20 Jahren ist man eigentlich ja so im absoluten Saft seines Lebens, seiner Jugend. Wie war das damals?
Ja, das war witzigerweise genau auch die Phase, wo ich mich gegen Badminton-Profitum entschieden habe, war aber trotzdem unglaublich fit da, also wahnsinnig trainiert eigentlich, auch erfolgreich noch im Badminton sehr. Bin nachts aufgewacht und hatte ein Ameisenrennen am Arm. So wie man das vielleicht so kennt, so im Fuß oder sowas, eingeschlafen.
Ne? Also nicht so wie das Mäusle, wenn das Mäusle kommt, sondern eher, wenn...
Ja, also das Mäusle mit Ausstrahlen, so, okay. Muss man sich das vorstellen. Okay. Das Mäusle, ja. Das überall rennt sozusagen, ja. Und dann haben wir halt den Arm geschüttelt. Naja gut, irgendwie ging dieses Ameisenrennen nicht mehr weg. Ja, und das war ganz unangenehm. Meine Eltern waren damals im Urlaub, zu Hause gelebt.
Ja.
Haben meine Eltern angerufen, was ich machen soll, weil ich mittags das Ameisenrennen immer noch da war. Dann haben sie gesagt, naja, machst du gleich einen Arzttermin, geh ich halt mal zum Arzt und lass mal gucken, was das ist, ja. Und dann wurde halt, wie man das halt am Anfang so macht, vermutet, das ist ein Tennisellbogen, den stellen wir jetzt erstmal still, dann wurde quasi so eine Art Gips gemacht, sodass ich den Arm nicht mehr bewegen konnte.
Ja.
Was natürlich jetzt im Nachhinein dann klar ist, dass es kontraproduktiv war.
War es tatsächlich kontraproduktiv?
Ja klar, weil der Tumor natürlich weiter wachsen konnte.
Das heißt, wie lange warst du dann in diesem
Klar, mit dem Cast war ich 2-3 Wochen drin.
Okay. Also es waren dann einfach 2-3 Wochen, wo nichts passiert ist,
wo der Tumor weitergewachsen konnte. Ja genau, der Tumor war weitergewachsen, ist das Ameisenrennen auch immer stärker wurde. Und dann auch, also das war auch danach, wo man gemerkt hat, das ist auf jeden Fall nicht, war ich ja beim Neurologen, hat so Messungen alles mögliche gemacht und man hat es auch nicht sofort gefunden, was los ist. Ja. Und also ich selber auch nicht gemerkt, was los ist, in Anführungszeichen. Ich habe nur gemerkt, dass ich meinen Arm immer weniger bewegen kann. Also da haben sich dann irgendwann Lähmungserscheinungen dann eingestellt vom Arm, bis dann irgendwann eigentlich eher durch Zufall, also ich hatte dann Physiotherapie, quasi der gemerkt hat, dass ich beim Armheben auch Schmerzen habe, also Armheben überhalb der Schulter sozusagen,
ja.
Und er dann beim Heben gesehen hat, dass in meiner Achsel ein Knubbel ist.
Und das hast du selber gar nicht gemerkt?
Das habe ich nicht gemerkt, nein. Der Physio hat dann tatsächlich irgendwann festgestellt, da ist doch so wie so ein Tischtennisball. Der hat dann so ein bisschen rausgeguckt, ja, wie so ein Tischtennisball. Also mittlerweile, damals hat man dann gesagt, wahrscheinlich war er eher Tennisball groß, also in der Vorstellung, aber eher verteilt halt, relativ großflächig. Ja, also nicht wie ein Tennisball, sondern eher ein Tennisball platt gedrückt, so muss man sich vorstellen. Ja, so ist er quasi dann gewuchert. Und den hat man dann damals festgestellt und damals war klar, okay, das, also ich hatte damals den Gedanken, ja gut, okay, ist halt ein Tumor, der wird jetzt so wegoperiert und dann ist das Ding erledigt.
Wie man sich das so einfach vorstellt, ja, als 20-Jähriger.
Ganz normal, ich dachte, ja, geh ins Krankenhaus, lass das wegschneiden dann ist es gut. Und dann waren wir halt eben aber im Krankenhaus, dann hieß es, oh, das ist nicht so einfach wahrscheinlich, da müssen wir erstmal gucken, was das für ein Gewebe ist. Operieren wird auch schwierig, weil der sitzt ganz ungünstig.
Aber es war schon ein Gewebetumor, also es war jetzt nicht irgendwie in der Drüse oder in der Haut oder sowas, war einfach im Gewebe.
Primitiver neuroektronormaler Tumor hieß das Ganze. Aber ja, das kennt natürlich niemand, das hatten damals auch nur 80 Menschen in Deutschland.
Nee.
Ja. Und es war auch klar, dass wenn ich das 10 Jahre früher gehabt hätte, wäre ich da sehr, sehr wahrscheinlich dran verstorben auch. Ja. Also da kann man froh sein, dass die Medizin dann soweit ist.
Ja.
Das hat mir der Arzt de facto so erklärt. Und es war im Gewebe, genau, und ist quasi gewachsen und immer größer geworden und hat eben den Nerv im Arm abgedrückt, sodass der meine Finger etc. nicht mehr versorgen konnte. Genau. Genau. Und dann war das, ja gut, dann war die Gewebeprobe und dann hat man festgestellt, okay, bösartig. Das musste ich dann auch erstmal realisieren. Was heißt denn eigentlich bösartig als 20-Jähriger? denkt man jetzt nicht so sehr viel darüber nach. Nee. Ja, da war dann schon, als dann hieß, okay, man muss den Arm amputieren, wenn man es operieren müsste, war dann schon erstmal das Schlag vors Gesicht. Mhm. Nichtsdestotrotz habe ich mir dann damals trotzdem gedacht, naja gut, dann habe ich jetzt halt Krebs, dann machen wir halt Chemotherapien, dann wird es alles schnell wieder gut. Und also schnell war es nicht, aber mit dieser Hochdosis und Bestrahlungen leider das volle Programm auch abbekommen. Körper quasi auf null runtergefahren.
Die gingen ein Jahr lang.
Ich war circa ein Jahr lang mit allen Behandlungen.
Also erst in Anführungsstrichen normale Chemo,
ja,
dann diese Hochdosis-Chemo.
Ich hatte tatsächlich 6, in Anführungsstrichen genau, normale Zyklen, Chemotherapie.
Eine Woche Krankenhaus, 2 Wochen zu Hause, eine Woche Krankenhaus, genau, 2 Wochen zu Hause. Mhm.
Und dann war damals klar, dass die gut war, aber man es um wirklich sicher gehen zu wollen,
dass er auch wirklich weg ist,
sich dafür entschieden, dass man eben eine Hochdosis-Chemotherapie mit Stammzelltransplantation durchführt, die dann eben damals über Weihnachten und Neujahr im Krankenhaus war.
Ich muss jetzt gerade mal kurz einhaken. Was Stammzellentransplantation heißt dann auch warten auf Stammzellspender?
Ja, also ich hatte das Glück, dass ich mir die selber sammeln konnte. Also in so einer Stammzellapherese, da wird man ja an so ein Gerät angeschlossen, 2 riesen Nadeln rechts und links in die Arme rein. Stammzellsammlung 4-5 Stunden und konnte aber meine eigene Stammzellen zum relativ gesunden Zeitpunkt.
Von niemandem.
Nee, genau. Okay. Ich konnte die eigenen Stammzellen quasi mir wieder spenden sozusagen. Okay. Zu dem Zeitpunkt in der Hochdosis-Chemotherapie, wo das Immunsystem sozusagen ganz, ganz unten ist. Ja. Genau, und dann waren wir 4 Wochen im Krankenhaus. Ja. Mhm. Und dann kam eigentlich die blödeste Zeit, so kann man das schon sagen. Ja, und dann kam eben noch die Bestrahlungen dazu. Und dann ging es aber dann auch, also die Zeit war blöd und nicht schön, aber es ging dann doch danach, wo ich dann langsam aber sicher wieder mich bewegen konnte, ging es dann zum Glück auch relativ schnell wieder bergauf, so muss man sagen.
Also du hast relativ schnell abgebaut, du konntest aber auch relativ schnell wieder aufbauen.
Also man muss sich das so vorstellen, der Tiefpunkt, das hatte ich dir vorhin auch kurz im Vorgespräch erzählt, war tatsächlich im Krankenhaus, bin mal ausgerutscht und bin eigentlich nicht mehr alleine hochgekommen, ohne dass ich mich übers Bett hochziehen musste. Ja. Das war für mich damals als 20-Jähriger, der eigentlich turbofit war, schon schockierend in dem Moment, dass man so kraftlos sein kann. Aber es war dann trotzdem so, nach der Hochdosis bzw. nach den Bestrahlungen, da hatte ich dann Reha, in Konstanz war das. Und ich bin dann halt angefangen, jeden Tag neben den Behandlungen joggen zu gehen. Und am Anfang muss man sich das wirklich so vorstellen, bin 100 Meter gejoggt und bin wieder umgedreht, weil ich frustriert war, dass ich nicht weitergekommen bin. Aber am Ende dieser 5 Wochen Reha konnte ich wieder 25 Minuten am Stück.
Aber es ist schön
joggen.
Da.
Ja.
In Einsbach, oder?
Klinik Schmieder. Klinik Schmieder.
Direkt in Konstanz.
Beim Hörnle da hinten.
Ja, cool.
War sensationell, ja. Das war ganz tolle.
Ja.
Also insofern natürlich sowas toll sein kann, aber da ging es ja bergauf, ja. Und einfach dieser jeden Tag, also ich hatte mir jeden Tag das Ziel gesetzt, weiter zu joggen wie am Vortag. Und ich wusste, dass da hinten dieses Freibad ist.
Ja.
Ja, dieses Hörnle eben.
Ja.
Und mein Ziel war quasi am Ende von meiner Reha bis zu dem Hörnle zu joggen, zu baden und wieder zurück zu joggen.
Cool.
Und das habe ich am Schluss dann auch hingekriegt, ja. Und das Tolle war einfach, dass es so schnell, also es war zwar echt anstrengend und mühselig, aber man hat einfach gemerkt, jeden Tag geht es weiter.
Ja.
Und das war dann unglaublich motivierend dann auch, sich da jeden Tag aufs Neue reinzuhängen. Ja.
Jetzt hast du ja schon echt ein paar Schicksalsschläge in deinem Leben leider mitnehmen müssen. Sagst aber gerade so motivierende Sachen. Wie würdest du denn jetzt jemanden motivieren, der vielleicht gerade auch durch Corona, wegen Corona oder auch unabhängig von Corona, dem es gerade nicht so gut geht und der einfach nicht mehr weiter weiß?
Boah, das ist eine schwierige Phase, ja. Also für mich war immer tatsächlich zum Beispiel Sport oder auch sportliche Ziele eine wahnsinnige, ein Anker, ja, wo ich sagen kann, hey, Sport und Bewegung und vielleicht auch tatsächlich wieder auf dem Badmintonfeld stehen zu können. Das war ja damals unklar, weil mein linker Arm, ich bin zum Glück Rechtshänder, mein linker Arm war allerdings gelähmt, also das war auch Glück im Unglück, ja, weil links hätte ich natürlich nicht mehr, also wenn es jetzt der rechte Arm gewesen wäre, wäre wahrscheinlich klar gewesen, ich könnte nicht mehr so Badminton spielen, wie ich das halt mal gekonnt habe, das war Glück. Aber dieses Ziel, da wieder zurück auf dem Feld zu kommen, vor Augen zu haben, mein Sportstudium zu machen, damals hieß es auch, ich soll mir mein Sportstudium abschminken, weil klar, wenn du nicht weißt, ob du deinen linken Arm wieder richtig bewegen kannst, ja, dann ist vielleicht ein Sportstudium auch schwierig, so war ja so die Aussage. Und dann habe ich gesagt, nee, das würde ich mir nie verzeihen, es nicht probiert zu haben.
Ja.
Und habe dann eben immer dieses Ziel vor Augen gehabt, wieder Sport machen zu können, wieder Badminton spielen zu können, wieder vor Zuschauern spielen zu können. Und ich glaube einfach, dass es da echt wichtig ist, sich ein paar Ziele zu setzen, die einen antreiben, die man schön findet, mhm, und die einen motivieren. Und da aber halt auch tagtäglich dann dran zu denken und daran einfach dahin zu arbeiten. Mhm. Ja, und das war für mich das mit Abstand Wichtigste damals, der Anker. Also der Sport war für mich der Sport, in dem Fall das Badminton oder das Sportstudium. Badminton und Sportstudium, ja, war damals der Antrieb, so, wieder gesund zu werden. Ja.
Ja. Diese Hochdosis-Chemotherapie, die hatte dann dementsprechend auch Nebenwirkungen. Wir haben vorhin schon drüber gesprochen. Ja. Ich würde gern mal so einen schönen positiven Twist jetzt hier in das Gespräch bringen.
Ja.
Erzähl doch mal von deinem persönlichen medizinischen Wunder.
Ja, also es war damals klar, dass vor der Hochdosis wurde mir gesagt, Herr Wahl, Sie würden mir stark empfehlen, zur Samenbank zu gehen und meine Spermien sammeln zu lassen,
ja,
weil ich mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit keine Kinder mehr auf natürlichem Wege, mhm, zeugen kann. Das habe ich natürlich dann auch gemacht damals. Komisches Gefühl, ne, sowas zu machen. Aber jetzt heute ist alles anders. Ich war tatsächlich, vielleicht kann man es andersrum erzählen, ich bin mittlerweile zweifacher Papa.
Ja.
Stolzer Papa und war allerdings vor der Geburt meines ersten Kindes beim Urologen, mhm, um mich damals testen zu lassen, ob eigentlich überhaupt was geht, vielleicht so sagen, ja. Und da hat der Urologe dann gesagt, naja, Herr Wahl, so 99,9% werden Sie auf natürlichem Wege keine Kinder kriegen.
Mhm.
Dann war damals für meine damalige Freundin, jetzt Frau, und uns klar, okay, sie könnte die Pille absetzen, weil es, mhm, eh nicht passieren, ja, kann,
ist wie ja
das
halt
so ist.
Gefährlich.
Wie, ja, das halt so ist, genau. Ja. Und dann hat sie mir tatsächlich irgendwann einen Schwangerschaftstest hingelegt und war positiv. Beziehungsweise, nein, ich war im Urlaub. So muss man sagen, ich bin damals den Job gewechselt von der Stadt Schondorf zur SG Schondorf und, mhm, habe dann, weil ich dann noch Resturlaub hatte, 5 Tage auf Fuerteventura allein schon Sportwoche gemacht. Ja. Und dann ruft sie mich an und sagt, du, ich glaube, ich bin schwanger. Ja. Und dann habe ich gesagt, hä, wie soll das gehen? Ja, ja, gesagt, das geht doch eigentlich gar nicht, wieder unfruchtbar.
Ja.
Wie kann das sein? Ja. Ja, und dann hat sich aber einfach herausgestellt, dass einfach wie ein Sechser im Lotto, ich wohl doch ein paar lebende Spermien sozusagen doch noch in mir trage, beziehungsweise sich das vielleicht auch erholt hat, mhm, weil tatsächlich nach dem ersten Kind auch relativ schnell tatsächlich das zweite Kind kommen konnte. Und ich muss zu meiner Schande gestehen, ich wollte mich jetzt immer noch untersuchen lassen, ob das eigentlich wieder ganz normal ist, ja, oder wie das aussieht, oder ob beides mal einfach da ein paar Spermien ihr Ziel erreicht haben, oder wie man das auch immer sagt, ja.
Ich glaube, das sagt man schon.
Ja, oder ob jetzt tatsächlich ich wieder voll fruchtbar bin. Die Untersuchung steht noch aus.
Ja.
Aber tatsächlich war die mir jetzt auch nicht mehr so wichtig, weil das Wunder einfach so schön ist und wir jetzt zwei total gesunde Mädchen haben zu Hause. Zwei Mädels, genau, mhm, ja. 2,5 und 7 Monate alt, genau. Und das einfach wunderschön ist.
Ja. Die sind was?
Wie alt? Eine ist 2,5 Jahre oder ein bisschen mehr wie 2,5 Jahre und die andere 7 Monate alt.
Ja. Ui.
2 kleine, ganz süße.
Ganz, ganz, genau, kleine Mädels noch.
Ja.
Cool.
Ja.
Dann bist du tatsächlich voll auf Prinzessinnen-Trip hier, oder?
Ich versuche, wie sagt man, die Prinzessin leben zu lassen. Aber ich versuche sie natürlich auch gleich ein bisschen mit Sport zu konfrontieren und Training und so.
Ja, ja. Die Kleine jetzt natürlich nicht, aber so die...
Die Größere dann? Geht so ein bisschen in Zwergensport bei der SG Schondorf und ist natürlich auch bei uns in der Halle immer dabei. Und hat mich letztens gefragt, wann sie Badminton spielen darf, sogar.
Ja. Cool.
Fand ich dann ganz witzig, ohne dass sie das jemals muss. Das darf sie sich natürlich selber raussuchen.
Ja.
Aber ist natürlich schon schön, das zu sehen. Ja, klar.
Wie man das dann auch so weitergeben kann.
Ja.
Schön.
Ja, macht Spaß. Ja.
Jetzt haben wir schon ganz viel über dich und deine Karriere und so gesprochen. Jetzt möchte ich noch ein bisschen auf deine Geschäftsführertätigkeit bei der SG Schorndorf eingehen. Ihr standet jetzt natürlich auch vor ein paar Herausforderungen aufgrund der kompletten Corona-Thematik, auf der Pandemie hier in Deutschland und auf der ganzen Welt. Wie war das für euch? Wie seid ihr damit umgegangen? Ihr musstet ja auch erstmal komplett alles runterfahren und schließen, nehme ich an.
Ja, klar.
Und wie macht ihr jetzt diese Wiedereröffnung in Anführungsstrichen?
Ja, also das war ja damals faszinierend, wie schnell sowas gehen kann.
Ja.
Ne? Wir saßen da auch im Büro, haben dann diese Konferenz angeschaut, wo dann klar war, okay, ab jetzt machen wir quasi sofort zu, ja, alles, wo du dann erstmal dann da saßt, gibt es das sowas überhaupt gibt? Ja, dass es sowas überhaupt gibt, ja. Das war irgendwie schon irgendwie faszinierend am Anfang. Mhm. Wo du auch einfach gar nicht wusstest, was passiert jetzt überhaupt. Ja.
Ja.
Da musste man sich erstmal dann zurechtfinden. Für uns war dann relativ schnell klar, okay, irgendwie müssen die Menschen halt trotzdem von unsere Mitglieder irgendwie Kontakt haben.
Ja.
Wir haben dann einen Probelauf gemacht mit einem Live-Video. Mhm. Ganz hemdsärmlich am Anfang mit Handy, Live-Video in Facebook, ja,
ja.
Wo aber tatsächlich die Resonanz so toll war,
ja,
dass wir dann angefangen haben, relativ schnell mit Restream und YouTube und Facebook das anzufangen, immer und von Woche zu Woche besser wurden mit unseren Kursen.
Auf welcher Seite seid ihr erreichbar auf Facebook? Einfach?
Facebook SG Schorndorf. Wenn man das eingibt, dann kommt man direkt, finden wir uns direkt. YouTube auch SG Schorndorf, beziehungsweise Ulrich Schatz Sportzentrum, das ist unser Sportvereinszentrum.
Okay, ja.
Genau, und da hat es dann einen unglaublichen Social Media Boom bei uns so ein bisschen hingelegt. Ja, also wir haben relativ schnell 200 neue Follower gehabt in diesen beiden. Wir haben zwei Facebook-Seiten und mit dem Sportzentrum Facebook-Seite, ja, vom Ulrich Schatz Sportzentrum, beziehungsweise von der SG Schorndorf.
Ja.
Oder unser YouTube ist auch von zwei Follower auf, da haben wir vorher eigentlich nichts gemacht, wenn wir ehrlich sind. Hoch jetzt auf, glaube ich, 366 oder 70 sind wir jetzt so ungefähr. Was natürlich für uns als Sportverein jetzt toll war, einfach zu sehen, dass natürlich die Aufmerksamkeit da rasant zugenommen hat.
Ja.
Und es war einfach auch eine Chance, oder ist nach wie vor auch eine Chance, zu zeigen, wie gute Trainer wir eigentlich haben.
Ja. Ja,
weil dann die Leute sehen, wow, das sind aber tolle Kurstrainer, die machen ein tolles Angebot.
Was bietet ihr denn so an? Das ist
eine tolle Öffentlichkeitsarbeit. Ja, wir haben tatsächlich vor allem so viel Ganzkörper. Workouts jetzt drin gehabt.
Also mehr heilig schon so Fitness.
Yoga, Ganzkörpertraining, Stay Fit, Body Workout, Tabata Workouts hatten wir drin. Also alles vor allem im Fitnessbereich, aber auch Kindersport. Also wir haben dann angefangen, die ersten Kindersporteinheiten zu machen, wo wir versucht haben, eben so zu machen, dass sie im Wohnzimmer machbar sind. Und das war auch toll, weil bei der ersten Einheit, die wir gemacht haben, waren, glaube ich, 230 Haushalte live dabei. Man konnte es ja danach dann noch re-live dann immer anschauen in YouTube.
Ja.
Aber das war dann ein toller Erfolg und hat uns dann einfach bestärkt, dass jetzt bis heute, also wir machen es jetzt immer noch, haben aber jetzt auch angefangen, parallel die ersten Outdoor-Sportangebote wieder anzubieten. Das ist ja jetzt erlaubt seit anderthalb Wochen.
Ja.
Ja, die auch sehr gut angenommen werden. Und so haben wir versucht, tatsächlich über die Corona-Zeit, wir haben auch die ersten Online-Vereinsmeisterschaften dann absolviert mit Teebeutel, Weitwurf, Standbeitsprung und solchen Themen, die waren auch toll. Ja,
einfach um die Menschen zu beschäftigen.
Einfach damit wir halt gute Angebote für die Familien haben, die dann zusammen eine kleine Challenge zu Hause machen, die durften das einschicken. Wir haben das ausgewertet, es gab eine Urkunde, die Vereinsmeister wurden in ihre Altersklassen gekürt.
Super cool.
Ja, solche Themen haben wir dann gemacht und denke, es wird auch honoriert und kam auch gut an. Mhm. Ja, und jetzt gerade machen wir auch die SG Schorndorf ist 1846 gegründet. Das heißt, wir haben nächstes Jahr Jubiläum, 175-jähriges.
Ja.
Und machen jetzt gerade einen 1846-Kilometerlauf, wo jeder seine Kilometer sozusagen sammelt und schickt. Jeder auch spendet. Ja, und wir das dann nachher zugunsten von Kinderreich Remsmoor eigentlich spenden wollen, zugunsten von dem guten Zweck. Ja, so versuchen wir jetzt gerade viel mit den Familien oder Kindern irgendwie in Kontakt zu bleiben. Ja, und eben eigentlich einerseits für unser Fitnessstudio ist natürlich ein wichtiger Standpunkt für so einen Großsportverein wie uns mit 4000 Mitgliedern, der auch die anderen Bereiche ja quer mitfinanziert sozusagen. Mhm. Das ist auch wichtig, ne? Also so ein Fitnessstudio fließt leider nicht in meinen Porsche, sondern eben in den Kindersport.
Ja.
Der fließt dahin, wo es wirklich benötigt wird bei so einem Sportverein.
Mhm.
Ja, das wird ja quasi querfinanziert. Und deswegen ist das jetzt schon eine Herausforderung, auch finanziell.
Ja, ja eben. Also jetzt gerade auch viele jetzt, gut, ihr seid jetzt eher einer der groß oder mit einer der größten Vereine hier in der Region.
Ja.
Aber gerade kleine Vereine leiden, glaube ich, doch schon sehr, sehr stark auch darunter, dass sie eben nichts mehr anbieten können und so. Wie hat sich das bei euch gestaltet? Habt ihr tatsächlich dann von der Geschäftsstelle trotzdem weiterhin gearbeitet? Wart ihr reduziert? Mhm. Habt ihr von zu Hause aus gearbeitet? Musstet ihr Kurzarbeit zum Beispiel beantragen und so weiter? Wie war das bei euch?
Genau, also wir haben auch, wie viele Vereine, die viel mit Hauptamt arbeiten. Wir arbeiten auch viel mit Hauptamt, ja, weil wir ja im Großsportverein auch sind. Ja. Nicht so wie vielleicht das kleine Vereine, die viel mit Ehrenamt auch stemmen. Bei uns ist auch viel Ehrenamt, aber trotzdem auch viel Hauptamt. Mhm. Wir haben quasi alle hauptamtlichen Mitarbeiter tatsächlich in Kurzarbeit auch geschickt, ja, kann man ja so sagen.
Schicken müssen.
Allerdings mit einer, für jeden Einzelnen eine Einzelfalllösung. Also das, manche waren in 50% Kurzarbeit, manche in 80%.
Also auf alle
so. Je nachdem, was der noch ein bisschen machen konnte, ja. Weil Kindersport war natürlich tatsächlich wenig möglich, ja. Das heißt, der war dann quasi in 90% Kurzarbeit. Mhm. Wir haben Servicekräfte, die viel am Service vom Fitnessstudio arbeiten. Ja klar, die waren halt dann auch in 100% Kurzarbeit.
Ja.
Selbst ich habe mich auch, wollte auch mit gutem Beispiel da irgendwo vorangehen. Mhm. Auch ich bin mit 50% quasi dann in Kurzarbeit so gewesen, so dass wir für jeden aber eine Einzelfalllösung gesponnen oder gespinnt haben, dass das wirklich dann das Vereinsleben trotzdem weiterhin geht mit diesen Live-Kursen und so weiter, weil das müsste ja auch alles organisiert werden. Ja,
genau, richtig.
Ja, genau. Und
Also konntet ihr schon auch so einen positiven Twist aus der Corona?
Also man weiß ja erst.
Gut, es ist noch nicht vorbei, so aber weiß nicht, wie es nachher gut, dann auch aussieht.
Das machen wir ja wieder auf am 2. Juni, dürfen wir auch das Sportvereinszentrum wieder öffnen, was natürlich das Herz so des Vereins darstellt. Mhm. Und wir haben eigentlich, klar, da laufen Kredite, ne? Wir müssen tilgen und so weiter und so fort.
Ja, ihr habt, es ist nicht sonderlich alt, das Sportzentrum.
Ja, genau, 2015 eröffnet. Ja. Genau.
Und echt schön, also wenn ihr mal Zeit habt, fahrt nach Schorndorf.
Genau.
Schorndorf ist richtig, richtig ein schönes Trainingszentrum.
Genau, wir haben da, ich bin da im Sportpark Rems, wo die Stadt auch wahnsinnig tolle Arbeit geleistet hat, drumherum tolle Sportplätze, Windbahn. Wie auch immer, auf jeden Fall hat das natürlich auch Geld gekostet. Ja, die Kosten müssen natürlich auch gedeckt werden.
Ja.
Ja. Und was wir lagen, waren eigentlich noch ausgelegt auf Wachstum. Ja. Also was auch dieses Fitnessstudio angeht. Richtig. Hatten dann im März tatsächlich unser Rekordhoch von 1120 Mitgliedern.
Mhm. Na klar. Nur im Fitnessstudio.
Ja, genau. Und klar, das ist jetzt, es ist halt so ungewiss, ne? Man weiß natürlich nicht, was passiert jetzt nach dieser Corona-Zeit. Richtig. Kriegen wir eigentlich neue Mitglieder?
Ja.
Bleiben die aus? Kommen die wieder? Wir haben auch im Hauptverein, also außerhalb des Fitnessstudios, eine jährliche Fluktuation von 500 Mitgliedern pro Jahr plus minus.
Ach nee.
Aber eher wachsend, ja. Das ist eigentlich eine Riesenzahl.
Ja.
Wenn man jetzt natürlich weiß, okay, Fluktuation bedeutet ein Austritt.
Ja.
Wenn die Austritte sind trotzdem mit Sicherheit da, kommen aber die Eintritte, ne? Also da ist so ein bisschen die Frage, wie das jetzt weitergehen wird. Deswegen kann ich noch nicht sagen, wie wir wirklich rauskommen aus dieser Corona-Zeit. Ich habe aber schon die Hoffnung, dass die Menschen jetzt mehr denn je merken, wie wichtig so ein Sportverein ist, körperliche Bestätigung ist, soziale Kontakte sind, ja. Auch unser Sportvereinszentrum durch die Kurse, dass sie sehen, wow, okay, die machen ein wirklich gutes Sportangebot, auch im Gesundheitsbereich. Wir haben auch Reha-Sport, ja, sehr viele Kurse, die aktuell natürlich nicht stattfinden. Hab schon ein bisschen die stille Hoffnung, dass wir natürlich dann einen guten Zulauf kriegen, Klammer auf, aber wahrscheinlich nie so hoch, wie er eigentlich gewesen wäre.
Ja, aber wer
was man natürlich nicht weiß.
Also auch das ist alles so
total unklar, genau.
Das war unsicher jetzt in
total unklar,
Zeit.
Genau.
Dann drücken wir euch natürlich die Daumen, dass das alles zu eurer Zufriedenheit dann tatsächlich auch rausläuft. Jetzt möchte ich noch zu einer meiner Lieblingskategorie überschwenken, nämlich die Entweder-Oder-Fragen.
Oh, okay.
Entweder-Oder-Fragen, ganz einfach schon mal gehört, Nutella mit oder ohne Butter zum Beispiel.
Mhm.
Und daraus ergeben sich dann auch immer wieder so neue kleine Gesprächsthemen, in denen unsere Zuhörer vielleicht auch noch ein bisschen mehr oder eine andere Seite von Benny Wahl kennenlernen.
Also gut.
Jetzt habe ich ein bisschen was aufgeschnappt über die letzte Stunde ungefähr, würde ich jetzt mal sagen, seitdem wir schon reden. Porsche oder Ferrari?
Porsche.
Natürlich.
Deswegen habe ich vorhin von Porsche gesprochen, nicht von Ferrari, genau.
Erzähl, gibt es eine Affinität?
Bitte?
So eine Affinität zu Porsche? Einfach weil Stuttgart oder weil, hast du einen Porsche?
Wie ist genau. Sag ja, es geht eben nicht in den Porsche. Ich fahre einen Renault, einen Geschäftswagen, genau. Nee, aber so ein Porsche Cayenne finde ich durchaus schick. So ist es nicht. Schönes Auto.
Ja.
Wenn ich mir das leisten könnte, würde ich es vielleicht auch überlegen. Aber bis jetzt.
Ich glaube, das Leisten an sich ist fast gar nicht das Problem. Ja. Der Unterhalt von diesem Auto ist so unglaublich teuer.
Mit Sicherheit, ja.
Mit Sicherheit, ja.
Aber mittlerweile, also aktuell steht eher mal ein Hauskauf oder sowas im Haus, da ist das Auto erstmal
hinterher. Tatsache, ja. Und, okay.
Ja.
Spannend. Dann auch in Schaumdorf.
Wir suchen in Schorndorf was, ja.
Ja, guck mal, kannst du hier einen offiziellen Aufruf starten, genau, für alle Schorndorfer?
Wenn jemand was hat, fünf Familien, Quatsch, mindestens fünf Zimmer, sagen wir mal so. Sowas wäre so unser Wunsch. Ein schönes Häuschen in Schorndorf wäre schön, aber du hast vorher gesagt, du ziehst ein bisschen ländlicher.
Ja, ich ziehe.
Genau, Schorndorf ist auch echt teuer, ja. Leider, muss man schon sagen.
Alles Stuttgarter Speckgürtel ist so schwierig.
Genau, so, da schauen wir jetzt gerade Ausschau. Bis jetzt haben wir aber noch nicht das gefunden, was wiederum auch für uns
passend
und bezahlbar wäre, so muss man sagen.
Dann drücke ich auf jeden Fall die Daumen. Siehst du schon, haben wir wieder was Neues über dich.
Ja,
das ist
klar.
Auch cool.
Ja, absolut.
Dann haben wir jetzt gerade auch schon vom Ländlichen gesprochen. Auf dem Land, da betätigt man sich ja auch echt immer gern sportlich, muss so seine Kilometer ein bisschen zurücklegen. Lieber laufen oder lieber Fahrrad? Also mit Laufen meine ich Joggen.
Joggen, ja, ja, klar. Eigentlich beides. Ich laufe aber aktuell mehr, dass ich Fahrrad fahre. Heißt aber nicht, dass ich nicht gerne Fahrrad fahre. Ich stehe, habe auch noch ausstehen bei meinem Bruder, der jetzt sehr viel Rennrad fährt, und an meinem besten Kunden, Andi, dass ich mir eigentlich ein Rennrad zulege und dann mit ihnen mehr Rad fahre.
Also richtig schön Kilometer machen.
Kilometer buckeln.
Kann man auch schön bei euch in der Ecke, wirklich schöne Radtouren kann man da machen. Da hat es auch dementsprechend ein bisschen so kleine Berge, dann ein bisschen höhere Berge.
Ja.
Echt super schön da.
Genau, wir haben auch einen Fahrradanhänger für die Kinder jetzt gekauft.
Beim Rennrad ist das jetzt ein bisschen schwierig.
Ja, stimmt. Ja, da hast du recht, aber trotzdem ist schon, wenn die Kinder größer werden oder jetzt auch schon, versuchen wir dann jetzt schon auch die ein oder andere Fahrradtour dann zu machen, mit den Kindern hinter drin und eben das Remstal zu sehen. Weil die Urlaubsplanung ist natürlich dieses Jahr mit zwei so kleinen schwierig. Dann,
sowieso bleibt ihr dann hier?
Mal schauen, die Eltern meiner Frau kommen aus der Hamburger Ecke.
Ja.
Wir werden mit Sicherheit mal die Schwiegereltern besuchen. Also, aber es ist einen größeren Urlaub, haben wir nicht geplant.
Auch schöne Strecke mit einem 2,5-jährigen und einem 7 Monate alten Kind, so bis nach Hamburg, mal so kurz, was sind das, 7, 8, 9 Stunden können das schon werden.
Ja, 7 Stunden, das ist so ein gute Zahl, ja, da bist du gut dabei. Mit dem Fahrrad noch länger. Ja, aber das,
das
haben wir jetzt nicht vor. Nein, alles gut. Alles gut.
Ja, witzig. Sprich, Urlaub, wenn wir jetzt keine Corona-Zeit hätten, Urlaub lieber in Deutschland oder lieber ganz weit weg?
Ganz eher so Italien, Gardasee, Südtirol. Mhm. Das ist so gerne, da bin ich sehr gerne in der Gegend. Ja. Ich muss gestehen, dass ich noch nie Übersee war, zum Beispiel.
Ja.
Das tatsächlich mir aber wünsche, das zu tun. Ja. Das allerdings dann machen möchte, wenn die Kinder so groß sind, dass sie verstehen, was wir da machen.
Ja.
Und das als Erlebnis dann auch mitnehmen. Ja.
Cool.
Ja.
Und warum Italien?
Ach, Italien, also gerade die Südtirol, Gardasee, die Ecke ist einfach.
Das ist so super schön, gell?
Da ist einerseits See, da sind Berge, da ist es warm, da ist es dann aber auch flach, wenn du es brauchst. Guter Wein, ne, leckeres Essen. Ja, es ist schon.
Der beste Wein der Welt kommt aus Südtirol.
Schon da einfach schön, ja. Die Landschaft, das macht also mir sehr, sehr viel Spaß da.
Ja. Kann ich absolut nachvollziehen. Ja. Wir wollten eigentlich auch noch ein Wochenende an Gardasee fahren. Wir fahren immer so nach Malcesine. Und dann natürlich auch über Südtirol machen, da fahren früh los und machen in Südtirol dann einen Frühstücksstopp und fahren dann den Rest weiter bis nach Malcesine herunter. Müssen wir mal gucken, ob es dieses Jahr stattfindet. Und selbst wenn es stattfindet, ist es ja so, dass du gerade gar nicht weißt, gibt es dann einen absoluten Run, dann wird sämtliche Hotelpreise gehen dann bis in den Himmel hoch und du kannst es dir überhaupt nicht leisten dieses Jahr. Das muss man mal schauen.
Ist alles so unglaublich. Meine, faszinierend ist ja jetzt gerade, wenn du aufs Land bei uns gehst und dann einen Waldparkplatz bist und dann die Waldparkplätze bzw. die Waldwege sowas von rammelvoll sind, wo du dich dann, das ist ja einerseits schön ist, dass die Menschen das machen, aber wo du dann wieder siehst, wie wichtig eigentlich der Tourismus ist, dass die Menschen auch weggehen und sich das nicht alles quasi hier versammelt.
Ja.
Also der Tourismus ist ja schon auch eine wahnsinnig hohe Bedeutung, dass sie die Menschen tatsächlich auch verteilen. Ja.
Nicht nur in Deutschland, sondern halt auch, wie du sagst, in Südtirol, in Italien, in Frankreich und so.
Ja.
ein Kumpel von mir wollte auch, der wollte jetzt über die Pfingstferien mit seinem Sohn nach Frankreich fahren, in sein eigenes Ferienhaus. Kann er aber nicht. Es geht halt nicht, ja. Und es ist schon einfach ein bisschen schwierig. Ja. Dafür machen wir halt dann Urlaub im Rheinstal.
So ist aktuell der Plan.
Ja,
absolut. Mit Fahrrad und joggend und wie auch immer.
Genau. Mit Kindern im Anwesen.
Vielleicht darf man ja sogar ins Freibad. Ja.
Und ja, wir die haben öffnen Schondorf, ja jetzt dann genau. demnächst, habe ich gehört, dass die dann tatsächlich auch öffnen.
Genau.
Aber bestimmt ohne Gemeinschaftsduschen, so wie es jetzt bei euch dann auch wäre.
Dann würde ich sagen, vielen Dank, dass du da warst.
Vielen Dank für die Einladung.
Es war mir ein Fest.
Es hat
wirklich Spaß gemacht.
Ja. Mir auch, cool. Dankeschön. Ja.
Also super, vielen Dank. Und dann hoffe ich, dass du deinen Sommer mit deinen Kids schön beim Fahrradfahren, Joggen, im Anhänger und im vielleicht hoffentlich neuen Haus verbringen kannst.
Also schnell geht's wahrscheinlich nicht, aber schön wäre es. Genau. Also wenn ihr mal was hat, ein Haus wäre schon interessant.
Ja. wenn ihr noch mehr von der SG Schondorf hören oder sehen wollt, dürft ihr gern folgen auf folgenden Kanälen.
Ja, genau. Also auf Facebook SG Schondorf oder auch SG Schondorf Badminton einfach eingeben in der Suche, kommt relativ schnell. Instagram sind wir natürlich auch aktiv, auch mit dem Ulrich Schatz Sportzentrum, unser Sportvereinszentrum sind wir auf Facebook sehr aktiv. Und dann natürlich einfach unter sg-schondorf.de.
Sehr gern dürft ihr auch uns folgen, nämlich auf Instagram unter Sport Stuttgart, ansonsten auf Facebook unter Sportregion Stuttgart oder sonst wie immer im Web unter www.sportregion-stuttgart.de. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, es hat euch gefallen, auch diese Folge mit Benny Wahl mal ein bisschen in die Welt des Badminton zu schnuppern und sich die SG Schondorf mal ein bisschen genauer anzuschauen. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Bis dennchen, eure Debbie.